Der Pietismus ist die größte Volksfrömmigkeitsbewegung seit der Reformation. Besonders ausgeprägt ist der Pietismus in und um Stuttgart. In ihrem neuen Roman Aus und Davon erzählt Anna-Katharina Hahn auch von einer Frau, die aus einer pietistischen Erziehung kommt, die versucht, sich von den Geistern der Vergangenheit zu befreien, die aber immer wieder merkt, wie sehr der Pietismus in ihr steckt. Anna-Katharina Hahn ist bei uns zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schröer.
Sie sind selbst in der Nähe von Stuttgart geboren und kennen den Pietismus und seine Auswirkungen. Was ist das eigentlich, Pietismus? Wie würden Sie diese Frömmigkeitsbewegung beschreiben?
Ich fange vielleicht damit an, dass ich erkläre, wie ich dem Pietismus in seiner eindrucksvollsten Form begegnet bin. Mein Vater war ja Allgemeinarzt in einem Dorf, was zu Stuttgart gehört. Und eine Zeit lang habe ich mich damit getragen, Medizin zu studieren und habe ihn immer zu seinen Hausbesuchen begleitet. Und da besuchte er auch ein Schwesternpaar, das waren zwei Fräulein, also richtige Jungfrauen auch. Und die eine hat die andere bis zum Tode gepflegt und die waren beide unheimlich fromme Pietistinnen. Also sie haben ihr Leben nach dem Vorbild Christi gelebt und die waren wirklich so herzensgut und aus ihren Gesichtern strahlte Frömmigkeit. Also sie waren erlöst, sie waren schafsgutmütig, unglaublich freundlich, geduldig, also geduldig bei der Krankenpflege. Die waren für mich in ihrer Frömmigkeit so die positive Verkörperung des Pietismus, dass man sich eben einfach in einer innigen Beziehung zu Jesus Christus ihm annähert, dass man immer vor Augen hat, dass diese Welt auf Erden zu Ende geht, also dass bald das Reich Gottes kommt und das Gericht. Es hat mich doch beeindruckt. Die andere Seite war eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Eine fromme Diakonisse, also so eine Art evangelische Nonne, um es mal ganz verkürzt darzustellen, die meiner Mutter und ihrer Freundin, als sie die Bemerkung machten, ach, was für schönes Wetter, die Sonne scheint, entgegnete, ha ja, Sonnenschein schon, aber nemme lang. Also dieses Gefühl, es ist 5 vor 12, man hat zu verzichten auf alles Schöne, Lustige, selbst auf den Sonnenschein und sich darauf einzurichten, in jeder Hinsicht, dass das Reich Gottes und das Gericht nahe sind. Und das sind so für mich die beiden beispielhaften Exempel für den württembergischen Pietismus.
Nun kommt der Pietismus bei Elisabeth, einer ihrer Hauptpersonen in dem Buch, ja auch als eher strenges Gewissen vor. Da geht es nicht darum, dass man auch lustig sein, feiern darf, sondern, wie Sie gerade sagten, auch diese zweite Komponente immer im Hinterkopf hat, ja, Gott schaut mir zu, ich muss mich auf das Himmelreich vorbereiten, also fleißig sein, alles perfekt machen. Davon ist Elisabeth sehr geprägt, oder?
Ja, absolut. Der Pietismus ist nicht unbedingt ein Hort der Lebensfreude. Ich glaube schon, dass es sehr vielen Leuten in diesem ja doch kärglichen, armen Baden-Württemberg des 19. Jahrhunderts geholfen hat, daran zu denken, dass es vielleicht dann später mal besser wird, wenn man auf Erden so viel arbeiten muss und dass Arbeit per se was Gutes ist. Also, dass man natürlich Pausen macht, um zu beten und den Sonntag heiligt, aber dass man ansonsten ja doch Gottesdienst im täglichen Leben dadurch verrichtet, dass man was Vernünftiges tut, dass man arbeitet, dass man sich um seine Familie kümmert, dass man die Kranken pflegt und die Traurigen tröstet, auch sehr viel für Bildung tut. Also es gibt so viele Bildungseinrichtungen und Krankenpflegeinstitutionen in Baden-Württemberg, die pietistische Wurzeln haben, auch Schulen und natürlich Mission, was für mich immer ein Geschmäckle hat, weil ich es einfach schwierig finde, so, ja, geht hinaus und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Das finde ich einfach schwierig, aber das ist natürlich auch was, was den Pietismus prägt. Und Bekanntschaft mit fremden Ländern und anderen Kulturen.
Aber es geht sehr stark auch darum, Punkte zu sammeln für das Himmelreich während des irdischen Lebens. Nun sind Sie selbst in Schwaben aufgewachsen, Sie haben eine katholische Mutter, einen evangelischen Vater, Ihre Vorfahren waren aber sicher doch auch vom Pietismus geprägt. Steckt dieses Fleißigsein, Arbeiten, steckt das in Ihnen auch drin oder?
Ja, ich denke schon, also zumindest als schlechtes Gewissen. Also ich kann nicht gut lange ausschlafen. Ich versuche zwar immer faul zu sein, aber es ist ganz schwierig. Also meine Eltern haben selbstständig eine Arztpraxis betrieben und da wurde Tag und Nacht und auch am Wochenende gearbeitet. Ich sehe es einfach immer nur als Schaffen und Arbeiten und auch wenn sie es dann später geschafft haben, doch sehr noch das Leben zu genießen, solange es gedauert hat, auch für meinen Vater da. Das Arbeiten ist so drin und auch, was Sie so erzählt haben, beide über Ihre Jugend. Also ob das nun Äpfel auflesen oder Spänle machen oder Kehrwoche machen oder überhaupt alles aufräumen und wegtragen, das ist ja nichts Schlechtes, aber es ist sehr charakteristisch doch für unsere Ecke da unten, gerade wenn man es jetzt hier mit Köln vergleicht, also einen ordentlichen Fasching oder Karneval kriegen wir in Stuttgart nicht zustande.
Da müssen Sie einfach nach Köln kommen und hier feiern. Nun ist das bei Elisabeth auch ambivalent. Also einerseits das schlechte Gewissen, das sie immer wieder verfolgt, auch in ihrem täglichen Tun. Aber das ist auch zwiespältig. Also wenn es zum Beispiel heißt, die Bibel kommt ihr aus den Ohren raus und hockt ihr schwer auf der Brust, heißt es dann aber auch, nicht immer findet sie die Gefangenschaft in der Schrift schlecht. Sie greift ja auch auf Bibelverse, auf Gebete zurück in Notsituationen. Also das ist bei Elisabeth nicht eindeutig als etwas Schlimmes nur da.
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe mich nicht nur so von meiner Familiengeschichte her mit dem Pietismus beschäftigt, sondern einfach auch ein bisschen geschaut, wie sieht so ein Leben aus. Und da gibt es schon auch viele, die, und mich selbst schließe ich da nicht aus, die sagen, sie haben natürlich gelitten unter dieser kruden Sexualmoral und der sehr klein geschriebenen Lebensfreude, aber andererseits wirklich einen Schatz im Gepäck an Liedern, an Sprüchen, an Geschichten. Und ich habe mich auch wohl nicht umsonst in meiner abgebrochenen Dissertation mit vorlutherischen Bibelübersetzungen beschäftigt. Denn das Wort, also der große Wert des Wortes und überhaupt die Lieder von Paul Gerhardt oder der ganze Geschichtenschatz der Bibel, natürlich hat meine böhmisch-katholische Großmutter mich mit heiligen Legenden versorgt, aber ich höre immer noch meinen Vater, wie er mir, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, sagt, ja, seht die Vöglein unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sie doch, solche Dinge. Oder erzählt hat von seinem Großvater, der jeden Sonntag beim Rasieren immer gesungen hat, Jesu, geh voran. Also Lieder, die ich nicht mal so gehört habe im Gottesdienst und die ich trotzdem kannte. Dieses unendliche Schöpfen aus diesem Brunnen, der so tief ist und der nie ausgeschöpft ist.
Wie funktioniert das? Wie geht das? Also bei Elisabeth, ihrer Romanheldin, ist das zum Beispiel so, als Bruno, ihr Enkel, wegläuft, verschwindet. Sie macht sich wahnsinnige Sorgen. Sie sucht ihn natürlich. Und um sich da in dieser Situation zu trösten, greift sie auch auf Gebete zurück. Was ist daran tröstend? Wie geht das eigentlich?
Ich denke schon, dass Dinge, die aus der Kindheit kommen, wo man ja noch bedingungslos und fest glaubt, wenn man die entsprechenden Vorbilder hat, dass sowas einfach ein Anker bleibt. Also ich muss sagen, dass ich jetzt auch in der Corona-Zeit und überhaupt in Zeiten der Verzweiflung schon die Gebete, die ich wirklich im tiefsten Herzen auswendig kann, Vater Unser und Ave Maria, das sind so die Anker gewesen. Und da hatte ich auch keine Mühe, eine Figur wie die Elisabeth zu gestalten, die sich ja daran festklammert. Und ich glaube, es gibt ja auch so viele Menschen, die in Chören singen, Kirchenchören, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so tief glauben und dann die Sprache dieser Lieder haben, um sich an was festzuhalten. Also was auswendig zu können und so ganz tief drin zu haben, dass es automatisch kommt, das ist einfach ein Schatz. Und das geht Elisabeth auch so.
Elisabeth hat das von ihren Eltern natürlich. Also sie erzählen gewissermaßen die Geschichte von vier Frauen in vier Generationen. Elisabeths Mutter Gertrud, Elisabeths Tochter Cornelia und Cornelias Tochter Stella nochmal. Das sind vier eigentlich komplett verschiedene Leben, die doch irgendwie zusammenhängen. Da gibt es dann auch zwei Zeitebenen. Das ist die Jetztzeit gewissermaßen 2017, also 3 Jahre her. Und dann sind da die 20er Jahre. Die Mutter von Elisabeth Gertrud, die wird als junges Mädchen, fast noch ein Kind, wie alt ist sie?
17, 18
Jahre, wird in die USA geschickt, um dort Geld zu verdienen. Das ist ja heute unvorstellbar. Aber war das damals üblich? Da gibt es auch ein Vorbild in Ihrer Familie, oder?
Ja, also die Mutter meines Vaters, die wirklich die Tochter eines Großbürgers, eines sehr erfolgreichen Stuttgarter Architekten, die wurde obwohl sie die jüngste Tochter der Familie war, in der Hyperinflation nach Amerika geschickt, um dort Dollars zu verdienen, weil die Familie praktisch ruiniert war. Und ihre ältere Schwester, die war bereits verlobt, die konnte nicht, also konnte sich da aus der Affäre ziehen. Und dieses junge Mädchen ist dann mit dem Schiff über den großen Teich und hat in Grand Rapids in Michigan bei wohlmeinenden Verwandten im Hotel gearbeitet. Die Gertrud im Roman, die ist viel stärkeren Anfechtungen ausgesetzt, als es meine Großmutter damals war. Aber diese Leerstellen in der Familiengeschichte. Die Gertrud hat nämlich nie über ihre Amerika-Zeit viel erzählt. Es gibt ein kleines Tagebuch, da geht daraus hervor, dass sie sich verliebt hat auf dem Schiff und dass sie immer ein schlechtes Gewissen hat, weil sie in Amerika so gut zu essen hat, während die zu Hause Hunger leiden. Mehr habe ich nicht. Es ist klar, dass die sich gut gekümmert haben, aber dass dieses Mädchen trotzdem Heimweh hatte und unglücklich war. Und sie war so verängstigt von dieser Schiffspassage, dass sie nie wieder das Meer sehen wollte später. Also das ist alles, was ich von ihr weiß. Und diese Leerstellen habe ich mit großer Freude ausgefüllt.
Ja, Sie erzählen das sehr eindrücklich. Mhm. Also wie Gertrud, dieses junge Mädchen, auch von der Schiffspassage nach Amerika kommt, in die USA, zur verwandten Familie, die aber in einem gänzlich anderen Zustand ist, als sie und ihre Familie in Deutschland sich das vorgestellt haben. Da hat sie die ganze Familie gewissermaßen eine Tragödie entstellt. Warum hat denn die USA-Familie nie etwas den deutschen Verwandten davon erzählt, von diesem schrecklichen Ereignis?
Ja, es ist ja schon so, dass wenn man sich in die Fremde aufmacht, dass man doch sein Glück, also diesen Klumpen Gold, den Hans im Glück da heimschleppen will, dass man das erringen möchte und dass man als gemachter Mensch zurückkehren will, wenn man schon meistens mit dem Geld der halben Familie oder des halben Dorfes unter großen finanziellen Entbehrungen auf den Weg geschickt wird. Und wenn man dann es nicht schafft, dann ist es eine unglaubliche Schande. Und ich denke, das ist heute genauso, wenn man Leute fragt, die ausgewandert sind oder sich jetzt auf den Weg machen. Man muss in der Fremde es zu was bringen. Und diese amerikanische Familie hat es ja durchaus geschafft. Die haben dann ein tolles Gasthaus gehabt und es ist ein schlimmes Unglück passiert und hat die Familie ja an ihre Grenzen gebracht. Und sie haben aus Scham und Stolz, sagt es dann eine Nachfahrin, Shame and Pride, ihr Unglück verschwiegen. Und das kommt dann alles auf diese junge Gertrud runter, die da tief hineingezogen wird in das Verhängnis ihrer amerikanischen Verwandten. Also sie muss dann eine Kranke pflegen, ein Unfallopfer, ist damit völlig überfordert. Und sie ist auch böse ihren Eltern und den anderen Verwandten, dass man sie so ins Messer hat laufen lassen, natürlich.
Gertrud tröstet sich mit einer Puppe, mit einer Trostpuppe. Jetzt kommen wir auf den Linsenmeier, so heißt die Puppe, zu sprechen. Was hat es mit dieser Puppe auf sich?
Ja, der Linsenmeier ist eigentlich ein Tauschobjekt. Gertrud hat ihn auf der Schiffsüberfahrt eingetauscht gegen ihre großbürgerliche Porzellanpuppe, und zwar einem Arbeitermädchen aus Heslach. Das ist so einer der schlechteren Vororte von Stuttgart gewesen, auch Karlsvorstadt genannt, wo die Fabrikarbeiter lebten. Und da fährt also eine Proletarierfamilie auch rüber über den großen Teich, um in Amerika was Besseres zu finden als den Tod. Und der Linsenmeier wird Gertruds Begleiter, während das Mädchen, das Arbeitermädchen, die Liebste des Linsenmeier, wie er sie nennt, denn er erzählt die Geschichte, in den anderen Besitz übergeht. Und dieser Linsenmeier ist mit Linsen gefüllt, mit Alblinsen. Das ist was ganz Schwäbisches. Das ist auch eins der Nationalgerichte neben den Maultaschen. Linsen mit Spätzle. Eine Speise, die nicht unbedingt was fürs Auge ist, aber es macht satt. Und es ist auch ein arme Leute-Essen, so karg wie das Essen dieses armen Landstrichs früher. Und der Linsenmeier, der ist ja schon auch in der schlimmsten Situation für Gertrud tatsächlich Speise. Also sie kommt in eine Situation, wo sie genötigt ist, sogar seine Füllung zu essen.
Ach, Linsenmeier, dank dir müssen wir nicht Hungers sterben, heißt es da. Sie erwecken den Linsenmeier zum Leben. Der hat auch eigene Gefühle, also der beobachtet auch das, was Gertrud das Trudele macht, auch wenn sie sich äußert, zum Beispiel in dem Glauben zu Gott, sagt er, ich bin eher ein Zweifler. Also das wird schon eine richtige Persönlichkeit, der Linsenmeier. Und dann diese Schlüsselszene, Linsenmeier wird aufgegessen von Trudele, weil sie sonst verhungert wäre. Ja, jetzt greife ich mal hoch ins Regal. Das ist ja fast schon jesuanisch, wie die Jünger Jesu den Leib Christi verzehren, der sie lebendig macht und tröstet. Also das hat auch einen biblischen Hintergrund.
Ich habe auch an das Linsengericht denken müssen. Das ist ja auch so eine ganz wichtige alttestamentliche Szene, wie Jakob seinem Bruder da um ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht abluchst. Und natürlich habe ich auch an das Senfkorn natürlich denken müssen und das Reich Gottes. Also ich habe durchaus schon auch biblische Assoziationen gehabt. Und Gertrud wird in ihrem Wahn zu verhungern, das ist ja gar keine richtige Gefahr, aber sie ist alleine, sie ist eingeschneit und sie hat keinen Schlüssel zur Speisekammer und weiß nicht, wann ihre Verwandten wiederkommen. Also es ist durchaus auch ein Albtraum, in dem sie sich befindet, so wie diese ganze Atmosphäre in dem Hotel der Verwandten ein bisschen von der Gothic Novel natürlich hat, also auch mit der Kranken auf dem Dachboden, der Mad Woman in the Attic, da ist natürlich auch Jane Eyre drin, aber es ist klar, natürlich könnte man den Linsenmeier auch als himmlische Speise verstehen. Und an wen ich auch gedacht habe, ist Eduard Mörike, der wunderbare Lyriker der Romantik, der in dem Stuttgarter Hutzelmännle seinem Seppe ein Hutzelbrot mitgibt. Also das ist eine schwäbische Spezialität, ein Brot aus Trockenfrüchten, das ganz gehaltvoll und gibt es nur zur Weihnachtszeit. Und dieses Brot, das wächst immer wieder nach, wenn man den Kanten übrig lässt, also ein verzaubertes Hutzelbrot. Und das ist natürlich auch eine Märchensache, dass man nie mehr Hunger leiden muss in Zeiten, wo es Menschen in Deutschland doch noch von dieser Plage des Verhungerns durchaus bedroht waren.
Das findet man in Ihrem Roman häufig, dass es da viele Geschichten gibt, die aufgeladen sind mit Historie, aber jetzt nicht so, dass man stutzt und sich belehrt fühlt, sondern das geschieht eher nebenbei. Danach, nachdem das Trudele den Linsenmeier aufgegessen hat, ist sie ja fast wie gelähmt, emotional betäubt und wird dann erlöst. Und jetzt kommt es wieder durch einen Apfel. Also da haben wir wieder so ein Motiv. Der Apfel, nicht, der aber auch was Zwiespältiges hat. Da ist nämlich ein Verlobungsring drin. Und die Verlobung, die Liebe erlöst sie zwar, aber sperrt sie auch wieder neu an, weil sie einen Pietisten heiratet. Der Apfel ist natürlich ganz bewusst hier als der Paradiesapfel. Ne?
Ja, natürlich. Also das ist ja auch wieder so ein Urmotiv, nicht nur biblisch, auch aus dem Märchen. Also wenn man an Schneewittchens Apfel denkt oder die Äpfel von der Frau Holle, es gibt so viele Äpfel, die aufgeladen sind. Aber natürlich, Adam und Eva kommen ja auch vor in der schwierigen Liebe von Elisabeth und ihrem Ehemann Hinz. Er ist katholisch und aus Mainz und lebenslustiger Mensch. Und sie hat da schon Schwierigkeiten, auch seinen Ansprüchen zu genügen und umgekehrt. Und die beiden fahren nach Venedig, also sie erinnert sich daran und sehen da dieses wunderbare Relief von Adam und Eva, die bereits den Sündenfall begangen haben und traurig schauen mit dem Apfel in der Hand vom Dogenpalast. Also das ist natürlich klar, dass mit diesem Apfel, den ihr Verlobter dem Trudele gibt, sie nicht nur süß kostet, sondern auch bitter.
Ich sagte es bereits, die Frauen stehen an zentraler Stelle in ihrem Roman. Gertrud Trudele und ihre Reise in die USA, Elisabeth, die Tochter, und Cornelia eben, die Tochter von Elisabeth, die auch in die USA fährt, um der Familiengeschichte nachzuspüren. Elisabeth ist eine Frau, die aber sehr auch mit ihren Ansprüchen kämpft, die an sie herangetragen werden. Sie ist berufstätig, also jetzt nicht mehr, aber sie war berufstätig, hat ein Reisebüro mit ihrem Mann, muss sich um ihre zwei Töchter kümmern. Durch die Emanzipation hat sie eigentlich gar nichts gewonnen, oder?
Ja, es ist eher so das, was, glaube ich, auch viele Frauen heute spüren, mich eingeschlossen, dass sie in allem perfekt sein will. Sie muss voll und ganz im Beruf arbeiten. Sie arbeitet auch sehr gerne. Sie genießt die Selbstständigkeit, auch den Ausbruch aus diesem strengen Elternhaus, das Reisen, das angefangen hat mit einer Organisation von kirchlichen Gemeindereisen ins Heilige Land. Sie versucht ihren Kindern eine gute Mutter zu sein und macht das auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, gut, auch wenn sie die eine die jüngere Tochter vorzieht. Und sie versucht, eine gute Ehefrau zu sein, aber das ist alles ein bisschen too much. Sie stöhnt im Grunde genauso unter dieser Bürde des allumfassenden Anspruchs der Perfektion, wie das ihre Tochter tut, die aber immerhin geschieden ist. Und das ist für Elisabeth auch ein Stachel im Fleisch, dass ausgerechnet dieses Lieblingskind jetzt alleinerziehend geschieden ist und auch noch in der falschen Gegend der Stadt wohnt.
Geschieden liegt aber auch daran, dass er nicht nur bei Elisabeth so, der Hinz, ihr Mann, verschwindet mit einer Geliebten irgendwann. Der Mann von Cornelia verschwindet auch einfach. Und der Freund von Stella, der Enkelin und Tochter, verschwindet auch. Die Männer machen sich irgendwie alle vom Acker, oder?
Ja, ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, den Männern auch eine Stimme zu geben. Also außer Bruno und dem Linsenmeier kommen nur Frauenperspektiven vor, weil mich das halt einfach am meisten interessiert hat. Aber ich glaube, dass die Männer durchaus auch ihre Gründe hatten. Also ich möchte die nicht verurteilen. Das sind schwierige Frauen, also Elisabeth wie Cornelia. Und der Hamid, Stellas Herzensmann, der hat auch seine Gründe zu gehen. Es ist halt einfach alles nicht so einfach mit dem Zusammenleben von zwei Menschen und den beiden Hälften vom Apfel. Die passen halt auch nicht immer zusammen.
Was aber auffällt an Ihrem Roman, diese Figuren, die Sie beschreiben, die bleiben einem nah, weil man denkt, Sie als Erzählerin sind den Figuren sehr nah und würden sie nie im Stich lassen. Also die Erzählerin tritt hier fast als etwas Beschützendes auf. Man fühlt die Figuren sind ja immer sicher, die sind nah bei einem, die sind da, es wird von ihnen erzählt, aber sie werden nie fallen gelassen. Da haben Sie als Erzählerin sehr enge Beziehung zu Ihren Figuren, oder?
Ich würde den Figuren jetzt nicht in den Rücken fallen im Sinne, dass ich sie denunziere, also dass ich sowas wie eine Satire schreibe. Das wäre ja einfach, sich darüber lustig zu machen. Also sowohl über diesen Hinz, der da mit Schlaganfall und Hinkebein noch meint, er muss jetzt da sich aus dem Staub machen, um eine Geliebte zu finden. Oder Elisabeth, die ja auch als Witzfigur leicht zu karikieren wäre mit ihren überzogenen Ansprüchen und ihrer merkwürdigen Haltung zur Arbeit und zu Sexualität. Es macht keine Freude. Also ich gucke lieber beide Seiten der Münze an und mich interessiert da, wo das Schwarz und Weiß aufhört und wo es grau wird und unübersichtlich.
Und bei allem Scheitern in den familiären Situationen, bei allen Lebensbrüchen, darum geht es ja auch, bei allem Scheitern in den familiären Situationen bleibt doch ein großer Trost und das ist das Erzählen. So endet das Buch ja auch. Elisabeth erzählt ihrem Enkel Bruno die Geschichte vom Linsenmeier. Da ist natürlich die Begegnung der Menschen wichtig und das Erzählen, das, woran wir uns festhalten und aufrichten können?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist, glaube ich, auch so das Credo all meiner Bücher, dass man durch das Erzählen von Geschichten schon Trost finden kann. Also selbst wenn man keine Religion hat, mir genügt es nicht, aber es ist kein pessimistisches Buch, auf keinen Fall. Und es gibt beides, also es gibt Lachen und Weinen und den Trost der Literatur auf alle Fälle. Also das Wort, auch wenn es nicht immer das Wort der Bibel ist oder irgendeines anderen heiligen Buches, es ist trotzdem ganz wichtig, sich gegenseitig Dinge zu erzählen und zu sprechen. Und das machen die eigentlich alle dann wieder. Oder Elisabeth vor allem hilft ihrem Enkel und ihrer Enkelin auch.
Über den Enkel könnten wir auch noch lange reden. Das ist auch wieder eine eigene Geschichte. Also dieses Buch ist so vielstimmig. Das müssen Sie einfach selbst lesen. Vielen Dank, Anna-Katharina Hahn. Klug, spannend, bis zur letzten Seite ist Ihr neuer Roman Aus und Davon. Die Autorin lässt eine Familie lebendig werden, in der wir uns alle wiederfinden können. In den Lebensbrüchen, in den Prägungen, in den Sehnsüchten. Sie verknüpft dabei Zeiten und Orte so leichthändig, dass wir uns mit großer Freude von ihr an die Hand nehmen und entführen lassen in eine andere, in eine erzählte Welt, die wir selbst sind. Man kann gar nicht anders, als mit ihrem Romanhelden mitzufiebern, mitzuleiden und sich auch mitzufreuen und auch getröstet zu werden durch das Erzählen. Der Roman Aus und Davon, der ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 302 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Sehr gerne.